Dann als nächstes zum eigentlichen Thema von heute Abend. Wir haben uns als heute Mittag, ja, wir haben uns als Leiter der Gemeinde gedacht, dass der Prophet Maleachi eine gute Predigtreihe abgibt für die Adventszeit. Und ich habe euch einfach mal ein Bild von Maleachi mitgebracht auf der nächsten Folie. Zumindest, wenn man so ein bisschen guckt, wie innerhalb der Kirchengeschichte Künstler Maleachi profitiert haben, haben sie natürlich kein wirkliches Porträt des Mannes, weil wir ihn nicht kennen, wie er ausgesehen hat, aber wie das bei Künstlern so üblich ist, wenn man eine wichtige Persönlichkeit malt, versucht man den Charakter der Person oder das, was man von dem Charakter der Person, von seiner Arbeit kennt, zu malen. Das heißt, hier haben wir mal ein Bild aus Europa. Wenn du griechisch-orthodox bist, sieht Maleachi eher so aus wie auf der nächsten Folie. Und die allermeisten Propheten aber, die allermeisten Bilder, die wir von Maleachi kennen, gehen in den Charakter, wie ich sie euch schon gezeigt habe. Und ich zeige euch nochmal das nächste Bild. Und das ist ungefähr so ein bisschen so. Selten wird Maleachi also auf einer blühenden Blumenwiese gezeichnet, sondern meistens im Sturm und Gewitter und mit Blitz und Donner. Und das hat natürlich seinen Grund, weil seine Botschaft, die wir im Buch Maleachi lesen, nicht wie so ein lauwarmer Frühlingswind daherweht, sondern weil es ordentlich kracht und donnert, wenn der Herr der Allmächtige spricht. Und dieses Krachen und dieses Donnern wollen wir uns in den nächsten 4 Wochen ansehen. Passend sozusagen zu Weihnachten endet Maleachi damit, dass er den Vorläufer des Messias ankündigt. Und so gehen wir so richtig mit Maleachi in die Weihnachtszeit hinein. Okay, Vater, wir bitten dich, dass Maleachi für uns kein leeres Buch bleibt, sondern dass wir das Vorrecht haben, deine klare Donnerstimme zu hören, deinen Blitz in unserem Leben zu erleben, der uns dazu bringt, so wie wir in Ehrfurcht an der Fensterscheibe stehen und den Blitz und Donner spüren, dieses Gefühl mitbekommen des in Ehrfurcht Stehens vor dir, wenn du mit deiner gewaltigen Stimme sprichst. Und dazu bitten wir dich, dass du dein heiliges Wort im Alten Testament benutzt, es uns lebendig machst und zu unserem Verstand und unserem Herzen redest. Amen. So, bevor wir zum eigentlichen Text kommen, eine kleine Einführung über Maleachi und seine Zeit, in der er gewirkt hat. Wenn wir ein Stück zurückgehen, erinnern wir uns daran, dass ungefähr, dass 587 Jerusalem durch die babylonischen Armeen zerstört wird, aufgrund des Ungehorsams und der Rebellion des jüdischen Volkes, und das jüdische Volk in das Exil nach Babylon geht. 523 gemäß auch der Verheißung, die Gott in Jeremia und besonders in Jesaja gegeben hat, fällt das großbabylonische Reich. Kyros der Große kommt an die Macht und er erlaubt per Dekret 523, dass die Juden zurück in ihre Heimat dürfen und auch den Tempel wieder aufbauen dürfen. Und das passiert. Zwar nicht alle Juden, aber ein Teil davon kehrt nach Judäa zurück, fängt mit dem Aufbau des Tempels an. Das geht nicht ganz so smooth und easy, wie man das erwartet hat. Es gibt viele Schwierigkeiten. Es braucht die Ermutigung des Propheten Haggai, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. Und erst 516, das heißt 7 bis 8 Jahre später, ist der Tempel endlich fertiggestellt. Leider zur großen Enttäuschung der Menschen, auch längst nicht in der Dimension, wie sie es vom ersten Tempel kannten. Und 515 wird er eingeweiht. Und das ist das Erstaunliche. Dann passieren viele Jahrzehnte lang erstmal nichts. Oder zumindest nichts Außergewöhnliches. Und in ungefähr 460 fängt unser Prophet Maleachi an zu prophezeien. Und das ist eben interessant. einfach so ein bisschen zu wissen und die Dynamiken zu verstehen, warum er was sagt und warum die Menschen im Buch Maleachi die Einstellung haben, die sie haben. Man muss so ein bisschen verstehen, dass die Menschen 50 Jahre lang gelebt haben, ohne dass außergewöhnliche Dinge passieren. Also ohne, dass die Oskar-Röder-Straße fertig geworden ist. Ohne, dass außergewöhnliche Heilungen und Wunder geschehen sind. Ohne, dass die Gemeinde dramatisch gewachsen ist, sondern so ein bisschen lapidar ausgedrückt, das plätschert so einfach so vor sich hin. Ich habe nie erwartet oder nie gedacht, dass es diese Art des Christseins oder des christlichen Lebens überhaupt gibt. Ja? Ich habe, als ich Christ geworden bin, nur zwei Arten von Gottes Beziehung gekannt. Entweder das Überwältigtsein von Gottes Liebe, oh, du bist so gut, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Oder das, wo bist du, habe ich mich geirrt, du bist so fern von mir und von meinem Wehklagen und meinem Schreien. Und über die Jahre habe ich mit schockierender Weise festgestellt, ja, und auch so ein bisschen trauriger Weise, ja, es gibt selbst im Christsein diese Zeiten, wo es einfach nur so dahin plätschert. Ist es nicht schlimm? Ich empfinde es, ja, immer noch als unangenehm. Ja. Ich bin eine Person, die möchte gern intensiv leben. Ich bin eine Gefühlsperson, der Mensch. Ja. Wenn es einfach nur so plätschert, ist mir einfach nur zuwider. Aber es ist einfach so. Es ist ein Teil unserer Normalität. Es ist ein Teil unseres Christseins. Es gibt diese Monate, es gibt auch diese Jahre, wo das Leben einfach weitergeht. Nicht schlecht, aber auch nicht außer besonders dramatisch. Wo wir als Christ leben, mit ein bisschen von der Gegenwart Gottes, mit seinem Segen, aber nicht wirklich diese enormen, krassen Gottesbegegnungen stattfinden. Und deshalb ist Maleachi auch ein Buch für uns, weil Maleachi prophezeit in diese Situation und in diese Zeit unseres Lebens hinein. In der Zeit, wo 50 Jahre lang nichts Außergewöhnliches passiert, sondern das Volk einfach nur, ich sage mal so, in der Stille Gottes für ihn lebt und aufgrund der Stille eben leider auch, und das werden wir in Maleachi sehen, ihre Kompromisse mit Gott eingeht. So, also kommen wir gleich zum ersten Text. Ich habe ihn euch mitgebracht, die ersten fünf Verse, was in Maleachi passiert. Es gibt insgesamt 6 Diskurse, wo der Prophet meistens ein Statement macht und die Reaktion des Volkes auf sein Statement sozusagen aufzeigt und dann, was Gott dazu sagt. Und das geht mit dem guten Ausspruch los. Ausspruch des Wortes des Herrn an Israel durch Maleachi. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Das ist ein bisschen schwierig zu übersetzen, weil die Zeitformen im Hebräischen nicht unseren entsprechen. Man könnte durchaus auch ganz legitim übersetzen, ich liebe euch, spricht der Herr durch seinen Propheten Maleachi. Es ist in einer perfekten Zeitform. Und wenn es Aussprüche der Gefühlsempfindung oder Aussprüche des Empfindens sind, können die vom Perfekt auch in der Gegenwart umgesetzt werden. Also es geht nicht nur darum, dass in der Vergangenheit Gott irgendwo mal das Volk gelebt hat, sondern es ist ein Ausspruch. Ich habe euch geliebt und ich liebe euch, spricht der Herr. Buch geht doch gut los, oder? So. Dass nicht alles so wunderbar ist, sieht man gleich an dem nächsten Ausspruch, nämlich, dass das Volk zu Gott sagt, wo hast du uns denn geliebt? Wie hast du uns geliebt? Das heißt, wir merken in der Stimme auch so ein bisschen, da spiegelt es so ein bisschen wieder, wir merken eigentlich nicht viel davon, Herr. Und er spricht Gott und sagt, hatte Jakob nicht einen Bruder Esau, spricht der Herr. Und ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst und ich habe seine Berge zum Ödland gemacht und seinen Erdbesitz den Schakalen der Steppe überlassen. Wenn Edom sagt, wir sind zerschmettert, werden aber die Trümmerstätten wieder aufbauen, so spricht der Herr der Heerscharen, sie werden bauen, ich aber werde niederreißen, man wird sie nennen Gebiet der Gottlosigkeit und das Volk, das der Herr in Ewigkeit verwünscht hat. Und deine Augen werden es sehen, und ihr selbst werdet sagen, ich bin der Herr über das Gebiet Israel hinaus. Das heißt, was Maleachi macht, ist, er fängt als allererstes mal mit einer guten Aussage an. Leider ist diese gute Aussage, ich liebe euch, eine der schwierigsten Aussagen, die gefühlsmäßig zu empfinden, weil wir sie einfach so oft gehört haben. Ja, wir hören so oft, dass Gott sagt, ich liebe euch, dass es schon fast gar nichts mehr ausmacht. Aber ich möchte euch so mal ein bisschen mit reinnehmen in meine Empfindungen, als ich das allererste Mal mitbekommen habe am Telefon, als ich Nadia kennengelernt habe, sie mag mich. Ich weiß, wir haben eine Fernbeziehung angefangen. Sie war in Hamburg, ich war in Kansas City. Und wir haben am Telefon einfach uns unterhalten. Das hat eben einfach so funktioniert. Wir kannten uns nicht. Wir kannten uns nur so vom Hörensagen, wurden verkuppelt. Selbst das Telefonieren war eine Intrige, weil eine gute Freundin mich angerufen hatte, mit mir gesprochen hatte und mit mir gesagt hat, oh Dirk, zufälligerweise ist Nadja gerade hier, möchtest du mit ihr reden? Und ich wollte wenigstens als Christ nicht unhöflich sein und habe gesagt, ja, na klar, rede ich mit ihr. Und diese andere, meine Freundin, dann da zu Nadja gegangen ist, die eben gerade aus der Dusche kam und gesagt hat, Dirk ist am Telefon, er will mit dir reden. Und irgendwie hat das geklappt. Wir haben uns irgendwie wie Freunde gleich verstanden oder wie, als wenn wir, es war überhaupt nicht komisch, wie als wenn wir uns schon lange gekannt haben. Und nach ein paar Wochen, nachdem wir also abgecheckt haben, ich ihr erzählt habe, dass ich immer ein armer Prediger sein werde, ob sie damit zurechtkommt, ja, und sie ja gesagt hat, habe ich so dieses Gefühl gehabt, sie mag mich, sie mag mich, sie mag mich. Und nachdem wir da 3 Stunden telefoniert haben und ich den Hörer aufgelegt habe, bin ich als allererstes immer in der Prärie spazieren gegangen und sollte es jeweils mal einen Trickfilm, also ein Animated Movie über mein Leben geben, ja, dann muss an der Stelle also so von oben wie bei Walt Disney so das Glitzer runterkommen, ja, und die Sternchen müssen funkeln, ja, weil genauso habe ich mich gefühlt, ja. Ich bin durch das hohe Prärieras gegangen und einfach dieses Gefühl habe, sie mag mich, yes! So, und jetzt kommen wir zurück, ja. Eigentlich zu dem, was Gott sagt. Das müsste eigentlich, ja, wenn, die Parallelen sind offensichtlich, ja, wenn wir jemanden mögen, ja, und plötzlich und den Wert in dieser Person sehen und wir plötzlich merken, sie mag mich, es löst in uns eine unwahrscheinliche Freude aus. Gott, der Allmächtige, ist so faszinierend und so würdig und so groß, wenn du ihm begegnen könntest und seinen Wert und seine Exzellenz sehen und erfassen könntest, du würdest dich über alles andere nichts mehr sehnen, als dass diese großartige Person ihre oder seine Blicke auf dich richtet und dass du dieser Person nicht egal bist und sie zu dir sagt, ich sehe dich. Und sie sieht dich nicht nur. Ich meine, das ist, kennt ihr so diese Leute, die so berühmten Persönlichkeiten hinterherhaschen? Also da gibt es so die großen Prediger, die kommen, sind die Heilungsapostel und in den Zuschauern sitzen die Leute und die sagen, ich will, dass er mich sieht, ich will, dass der Mann Gottes auf mich zukommt und sagt, ich habe ein Wort für dich, ja. Und plötzlich fühlen wir diesen Wert, ja. Oder die Leute, die so die CDU-Nachfolger, diese Jugendorganisation, ja, einmal Angela Merkel begegnen, ja, und ihre Augen zu sehen, ja. Diese große, würdige, das ist eine typische Dynamik, ja. Eine große, würdige Persönlichkeit, ihr begegnen und ihre Aufmerksamkeit haben, ist etwas, was uns selbst gut tut und wo unser Herz drüber frohlockt und wonach unser Herz sich sehnt. Der Schöpfer des Universums, groß in Herrlichkeit, hat seine gewaltigen Augen auf dich gelegt und sagt, ich liebe dich. Ist das nicht faszinierend? Ist das nicht einmalig? Halleluja, Christiane. Es ist was Faszinierendes, dass Gott uns liebt. So, und jetzt kommen wir zu dem Teil, der nicht so angenehm ist. Das ist der Teil, in dem das Volk sagt, ich sehe nichts davon, ich merke nichts davon. Es plätschert einfach nur so dahin. Wir rackern uns hier ab und es ist nicht so, dass einfach nur die gebratenen Hähnchen vom Himmel fallen. Wir merken nichts von deiner Liebe, Gott. Und Gott sagt, na gut, dann lass uns nochmal darüber nachdenken, wie die ganze Sache angefangen hat. Von wem stammt ihr denn ab? Und er nimmt einfach diese Geschichte aus dem ersten Buch Mose, die im Kapitel 25 anfängt, nämlich dass das Volk Israel Nachkommen von Jakob sind. Und das in Israel und neben Israel, ein Stück weiter südöstlich, ein Volk lebt, die Edomiter, die von Esau abstammen. Und Gott einfach sagt, guckt doch mal die beiden Völker an. Guckt doch mal Jakob an und guckt mal Esau an. Wie stehen die beiden zueinander? Und jetzt muss man Folgendes wissen, wenn man sich an die Geschichte von Jakob und Esau sich daran erinnert. Welcher von beiden Brüdern ist der moralisch würdigere von beiden? Keiner von beiden. Das waren beide nichts Nutze. Ehrlich, wirklich. Lest die Geschichte. Der eine verkauft sein Erbrecht für eine Linsensuppe. Also schon erstmal die Idee einer Linsensuppe an sich ist abscheulich. Ja? Und dann sein Erbrecht für eine Linsensuppe zu verkaufen, ist wirklich schlimm. Und der andere ist ein Muttersöhnchen, der mit seiner Mutter den Vater austricksen will und den großen Bruder um sein Erbrecht betrügen will. Und die Betrügereien hören nicht auf in seinem Leben. Ja? Das geht immer nur so weit. Dann trifft er seinen Schwiegervater, macht er mal glatt so weiter. Ja? Keiner von denen. Und das ist genau der Punkt, den Gott sagt. Wie kann es sein? Denkt doch mal drüber nach. Liebes Volk Israel, dass obwohl ihr beide von Schlumis abstammt, ja, ihr beide von Nichtsnutzen abstammt, wie kann es sein, ja, dass ich mich zu dir gesellt habe und ich habe dich geliebt und den anderen gehasst, ist unter anderem so eine typische Sprache, wie Könige gesprochen haben, wenn sie gesagt haben, ich habe mit dir eine Allianz geschlossen, mich zu dir gestellt, mich zu deiner Seite gestellt, ich will dich unterstützen und den Gegner, gegen den will ich kämpfen und an deiner Seite stehen. Und Gott sagt, wie kann es denn sein, denk doch nochmal drüber nach, dass ich dich erwählt habe, zu mir zu gehören und den anderen zu Recht übergangen bin und den anderen einfach seinem Schicksal überlassen habe. So, das heißt, in Israel hätte es so ein bisschen sich so ein Vorrecht entwickeln müssen, dass die sagen, wir sind alles nichts Nutze. Welches Vorrecht ist es, dass der Herr sich zu uns gestellt hat, an unsere Seite gestellt hat, uns erkauft hat und uns sein gemacht hat? Ist es nicht genug an Privilegien? Ist es nicht etwas Würdiges, darüber nachzudenken, dass wir es nicht verdient haben, uns der sich uns gerufen hat? Das heißt, ein Gefühl des Privilegs, zu Gott zu gehören, fängt damit an, darüber nachzudenken, einen gesunden Menschenverstand zu haben, eine gesunde Selbsteinschätzung, wer wir eigentlich sind und dass wir es nicht verdient haben, dass der allmächtige Gott mit seinem Sohn Jesus Christus sich zu uns stellt und uns auserwählt hat. Dieses Gesinn von Privileg haben die Israeliten einfach vergessen. Die zweite Sache ist, man muss daran denken, dass Esau und Israel immer die bittersten Feinde waren. Es gibt nicht ein einziges Jahr in der Existenz dieser beiden Völker, wo sie entweder in Frieden gelebt haben, sich toleriert haben oder irgendwie einen Waffenstillstand gab. Es gab immer Krieg. Immer. Es gab nicht einen einzigen Moment in der Geschichte von beiden, wo die sich vertragen haben. Die haben sich immer gegenseitig gehauen und unterworfen. Und 587, vielleicht könnt ihr euch noch dran erdenken, das war das Jahr, als Israel gefangen genommen wurde nach Babylon. Da haben die Edomiter große Sache mit den Babyloniern gemacht und haben sozusagen den Nachkommen des Bruders so richtig eins in ihrem Nachteil ausgewischt. Als die Babylonier kamen, haben die Edomiter die Fluchtrouten für die Israeliten abgeschnitten. Sie haben, wenn die babylonische Armee da durch das Land durchgezogen sind sie hinterhergekommen, haben das Land geplündert, haben ihre Chance der Schwachheit Israels genutzt, um Land einzunehmen, um den alles Mögliche wegzunehmen, um Sklaven aus Juden zu machen, etc. etc. Und jetzt ist Folgendes passiert. Um 480 ungefähr bis 460, also kurz bevor der Prophet Maleachi prophezeit, hat es die Edomiter selber erwischt. Bisher waren sie diejenigen, die das immer aus dem Vorteil geschöpft haben und recht gut dastanden politisch. Und ungefähr 480 bis 460 kam ein anderes Volk, nämlich die Nabatäer. Und von denen habe ich euch sogar eine Münze mitgebracht. Da sind sie ganz links. Die kam mit ihren Kamelen einher gerannt. und haben den Edomitern beträchtlichen Schaden zugefügt. Das heißt, die Edomiter hat es jetzt selber mal so richtig erwischt. Und wie das eben so in der Geschichte so ist, diese Münze ist eine römische Münze aus dem 1. Jahrhundert vor Christus. Und jetzt hier sieht man eben mal, dass die Nabatäer, also die Kamelreiter, es auch sie mal wieder erwischt hat und sie diejenigen sind, die auf den Knien legen und jetzt den Römern huldigen, dass die Römer sozusagen Sieger über sie geworden sind. Aber das geht jetzt schon so weit in der Geschichte. Ich wollte euch nur ein paar Nabatäer mitbringen, dass ihr so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, ja, dass die Leute real sind. Und was die Edomiter jetzt nach den Verlusten gegen die kamelreitenden Horden da sagen, ist: völlig egal, ob die unsere Stadt kaputt machen, wir werden das wieder aufbauen, wir werden groß und stark. Und Gott sagt, wenn ich gegen euch bin, passiert hier gar nichts. Und genauso ist es auch in der Geschichte passiert. Die Edomiter sind nie wieder zu dem Ruhm und zu der Größe zurückgekommen, die sie einmal hatten. Gott hat gesagt, ich habe mich gegen euch gestellt und ihr werdet eure frühere Größe und Herrlichkeit nicht wieder erreichen. Und genauso ist es passiert. Das heißt, summa summarum, was Gott in diesen ersten 5 Versen seinem Volk sagt, ist: wenn ihr fragt, habe ich euch geliebt, habt ihr darüber nachgedacht, wie kostbar es ist, auserwählt zu sein und zum Allmächtigen zu gehören? Zweitens, habt ihr euch mal überlegt, wie kostbar es ist, einen Gott über Nationen zum eigenen Gott zu haben? Wenn ich zu den anderen Nationen sage, dir soll es gelingen oder dir soll es nicht gelingen, ist mein Wort das letztendliche Wort, was ich über diese Nation spreche. Und dieser Gott hat sich in Liebe zu euch gewandt und ist für euch. Drittens, ist es nichts wert, dass ich meine schützende Hand auf euch gelegt habe und gesagt habe, ich will für euch sein, euch bewahren vor dem Unheil, was gerechterweise über die Nationen kommt. Fünftens, ist es nicht von Vorteil, bei mir Gnade gefunden zu haben, im Gegensatz zu den Nationen, im Gegensatz zu den Edomitern? Sechstens, ist es nicht etwas Kostbares, die Verheißung auf eurem Leben zu haben, dass ihr es mit eigenen Augen sehen werdet, dass Gott, der Allmächtige, groß ist, nicht nur in eurem Leben, sondern in dem Leben aller Nationen. Und Maleachi prophezeit, ihr werdet es sehen, wenn es auch jetzt manchmal nur so dahin plätschert. Die Verheißung ist sicher, ihr werdet es mit euren Augen sehen, dass ich groß und genial und für euch bin. Und Israel hätte sagen müssen: wow, Gott, stimmt, wir beugen unsere Knie und wir beten dich an, wir folgen dir nach, wo immer du hingehst. Groß bist du, lass uns dich lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand. Und Israel macht es aber noch nicht, zumindest nicht in diesem Kontext, sondern in den nächsten Versen geht es weiter. Jetzt kommt nämlich Gott mit seinem Finger auf die eigentliche Ursache des Problems und er sagt, ich habe ein bisschen was gegen euch, wie ihr, trotz des Angesichts, dass ich so ein genialer Gott bin, ich euch auserwählt habe, zu mir zu gehören, ihr mein kostbares Eigentum seid, ihr nicht so lebt, wie ihr eigentlich gemäß meiner eigenen großen Herrlichkeit leben müsstet. Und hier sagt Maleachi: ein Sohn ehrt den Vater und ein Sklave seinen Herrn. Wenn ich nun der Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich der Herr bin, wo ist meine Furcht? Spricht der Herr der Herrscharen zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet. Doch ihr sagt, womit haben wir deinen Namen verachtet? Ihr, die ihr, und jetzt kommt die Anklage, die ihr unreine Speise auf meinen Altar darbringt. Doch ihr sagt, womit haben wir dich unrein gemacht? Die Antwort, indem ihr sagt, der Tisch des Herrn, den kann man verachten. Auch wenn ihr Blindes darbringt, um es als Opfer zu schlachten, ist es für euch nichts Böses. Und wenn ihr Lahmes und Krankes darbringt, ist es für euch nichts Böses. Bring es doch deinem Statthalter. Wird er Gefallen an dir haben und wird er dein Angesicht erheben, spricht der Herr der Herrscharen. Das heißt, was hier passiert, ist relativ klar. Natürlich sagt kein Israelit, der Tisch des Herrn, also das sind die Opfertische im Tempel, den kann man verachten. Das würde so niemand in den Mund nehmen. Aber in ihrer Einstellung sagen sie genau das. Und Maleachi nimmt seinen Finger und zeigt ihnen genau, worum es geht. Er sagt, ihr mit euren Taten sagt, der Opfertisch des Herrn ist verachtbar, ist vernachlässigbar, kannst du glatt vergessen, indem ihr mir den letzten Mist, den keiner auf dem Fleischmarkt haben will, für mich zum Opfer bringt. Und die Anklage ist natürlich gerechtfertigt aufgrund dessen, in der langen Geschichte Israels, die Israeliten aus dem mosaischen Gesetz wissen, dass man Gott, wenn man ihm opfert, nur gesunde Opfertiere bringt. Nur Opfertiere, die perfekt sind. Aus der Idee heraus, dass Gott so genial und so faszinierend und so exzellent ist und dass ihm sowieso unser alles Sein und unser aller Besitz gehört, dass das, was wir ihm bringen, ihn ehrt, ihn würdigt. Und da kann ich nicht so ein kleines, keine Ahnung, 30 Jahre altes, hinkendes und humpelndes Lämpchen anbringen. Es gibt gleich noch was zu lachen, wenn ich euch eine Geschichte von meiner Hochzeit erzähle. Ja, es ging nicht darum, dass ich geehrt werden müsste bei einer Hochzeit. Ja, aber wenn man eine Hochzeit hat, versucht man, den Braut und den Bräutigam zu ehren, indem man sich einigermaßen schick anzieht und ihm ein Hochzeitsgeschenk bringt. Gut, wenn du kein Geld hast, nicht so schlimm, bring ihm ein schönes Blümchen, freut er sich trotzdem. Ja. Aber uns hat jemand ein Hochzeitsgeschenk gebracht, ja, von Leuten, die nicht wenig Geld haben. Das ist eine hebräische Art und Weise dafür zu sagen, die haben ganz schön viel. Und das Hochzeitsgeschenk war ein Werbegeschenk aus seiner Firma, für die er arbeitet. Und ein bisschen später habe ich ihm nur mal, ich habe es ihm überhaupt nicht übel genommen, ja, weil wir haben von vielen Leuten viele gute Geschenke gekriegt, es war einfach nur lustig, habe ich ihm mal so nebenbei gesagt, du, tut mir wirklich leid, ja, so, aber dein Hochzeitsgeschenk funktioniert nicht mehr. Und da ist er doch, ehrlich war er auf alle Fälle, ja, ehrlich war er. Da hat er doch gesagt, naja, das Zeug aus China hält eben nicht lange. Es eines merkt er ja, die Art und Weise, wie man Geschenke macht, respektiert und ehrt entweder die Person oder den Anlass, in dem Fall eine Hochzeit. Das ist was Würdiges. Ja? Da hole ich nicht, keine Ahnung, noch einen Kugelschreiber mit einem Firmenlogo raus, ja? Den ich dann verschenke, sondern der Anlass muss dementsprechend gewürdigt werden. Wie würdest du dich als Gott fühlen, wenn du Gott wärst, ja? Und die Leute bringen einfach nur so, was sie übrig haben, aus der Schublade und was sowieso keiner mehr haben will, ja? Sondern dir ist das Prinzip dahinter, er ist so einmalig, er ist so kostbar, dass für ihn sprichwörtlich das Beste gerade noch gut genug ist. Und es ist erstaunlich, warum diese Priester diese Opfer überhaupt angenommen haben. Man muss sich ja mal überlegen, die Priester hätten das ja nicht machen dürfen. Die hätten da gesessen, hätten gesagt, was bringst denn du von Schrott da an? Ja, bitte geh nochmal nach Hause und bring Gott etwas Würdigeres. Warum haben die denn dann überhaupt das gemacht? Und es gibt so 4 oder 5 Szenarien, ja, die menschlich durchaus nachvollziehbar sind. Als allererstes, aus reinem Eigeninteresse, dem Priester ist das egal, ob das Lämmchen hinkt oder nicht. Weil das Fleisch ist für ihn das Gleiche. Ja, er kriegt das Opferfleisch. Und ich könnte mir vorstellen, die kommen da zum Beispiel, da ein Szenario ist, die kommen und der Mann sagt da, ich weiß, es hinkt ein bisschen, ja, ein bisschen hässlich sieht es auch aus, aber dir macht's ja nichts, ja, hier hast du nochmal 50 Euro, nimm es doch einfach so, wie es ist, ja. Und der Priester sagt, oh, Fleisch dasselbe, 50 Euro extra, warum nicht, in die Tasche gewirtschaftet. Szenario Nummer 2, da kommt so ein alter Bauer, der sagt, also pass mal auf, ich habe hier 2 von den hinkenden Teilen, ja. Mit denen kann ich nichts anfangen, weil die sind für meine Zucht nicht geeignet. Nimm doch einfach die beiden, hast du doppelt so viel Fleisch, ja. Und wir tun so, als wenn nichts wäre. Auch hier sagt der Priester, ja, rein rational denkend, ja, warum nicht, ja. 2-mal dieselbe Menge, es macht im Endeffekt keinen Unterschied. Szenario Nummer 3. Die Leute sagen, Mensch, oder die Priester sagen, es laufen uns so viele Leute weg, ja, es kommt keiner mehr an den Gottesdienst, wir machen den Gottesdienst ein bisschen einfacher. Wir stellen einfach mal so die Latte, über die man springen muss, ein bisschen runter. Ja? Es reicht, ihr braucht nicht eure schönsten Lämmchen bringen. Ja? Es reicht, wenn ihr, keine Ahnung, so eine humpelnde alte Krücke mitbringt. Plötzlich kommen die Leute alle wieder. Weil das ist die Art und Weise, wie sie ihren Müll aussortieren. Ja? Und es gibt noch ein paar andere Szenarien, wie man sich das einfach so ein bisschen vorstellen kann. Alle durchaus nachvollziehbar. Aber es ist eben was anderes, ob ich das Opfer für den Priester bringe oder ob ich das Opfer für den allmächtigen Gott bringe. Er ist das Beste von uns, einfach nur würdig. Und nun ist das heute keine Opferpredigt. Ich mache keinen Aufruf für die Oskar-Röder-Straße, spreche ich euch. Ja. Es geht nicht nur ums Geld. Das ist ein Beispiel von Maleachi, wo er unser Leben hinterfragt. Ja. Und mich macht es richtig traurig. Ja. Ich mache es richtig traurig, wenn auch in unserer Gemeinde, ich hätte nie gedacht, ich hätte immer gedacht, wir sind die Vorzeigegemeinde. Wenn es auch in unserer Gemeinde Leute gibt, ja, dass wenn ich mich mit ihnen unterhalte und sage, Mensch, guck mal, es wäre eigentlich eine gute Idee, ja, das mal umzusetzen, was wir immer wieder predigen. Wir warten mit 6 bis 10. Und dann kriege ich eine lange Liste an E-Mails, Begründungen, warum menschlich gesehen man es doch anders machen könnte. Und dann habe ich das Gefühl, ich will nicht sagen, ich bin der Prophet Maleachi, aber ich habe das Gefühl, hier werden mir alle Szenarien vorgelegt, wie bei Maleachi, komm, es ist doch doppelt so viel Fleisch, merkt doch keiner, nimm die 50 Euro, du willst mich doch nicht wirklich verlieren als Gemeindemitglied, da kriegst du noch weniger Geld als Pastor. Wo ich mir sage, es geht doch nicht um mich, ja, und ich war letzte Woche in Beröa, ja, auf der Schule, auf dem Seminar, und da gab es einen Haufen Leute, die von überall Pastoren hingekommen sind. Und das ist ganz typisch, ja, was ich eigentlich überhaupt nicht mag. Ich liebe die Leute, aber was ich nicht mag, ist am Tisch mit Leuten zu sitzen, wo die dann fragen, und wie viele Leute hast du in deiner Gemeinde? Und dann geht's los, ja. Und es geht immer folgender Satz. Ja, mit Kindern und mit den Leuten, die schon lange nicht mehr da sind, aber in der Liste noch sind. Ja, und dann kommt da irgend so eine Zahl. Ja? Und ich habe es dann einfach mal gesagt, am Tisch gesagt, habe gesagt, Leute, es geht doch eigentlich nicht darum, wie viele Leute da sind, sondern es geht darum, wie viele Leute wirklich den Willen Gottes tun wollen. Ja? Mir ist es völlig egal, ob hier 500 Leute sitzen oder ob hier 2 Leute sitzen. Meine Predigt wird jedes Mal dieselbe sein. Ich sehne mich danach, dass wir als Gottesvolk den Wert und die Würde des Allmächtigen sehen und für ihn sagen, für dich geben wir alles, für dich geben wir unser Bestes. Und nun, wenn wir auf die ganze praktische Anwendung kommen, ja, möchte ich überhaupt nicht den Zeigefinger erheben und sagen, ihr böse Gemeinde, als wenn es keinen Unterschied gäbe zwischen Maleachis Tag und unserem heutigen Tag. Nein, ich sehe die allermeisten von uns und ich bin beeindruckt, auf welche Art und Weise wir Gott hingegeben leben. Wir haben ja so ein bisschen unser neues Zuhause renoviert und viele Leute von euch sind zu mir gekommen und haben da in ihre Begabung, Thorsten Knitt zum Beispiel, hat ein Fenster eingebaut, dann kam jemand zum Fliesenlegen und Nikolaus hat Holz gemacht, ja. Und ich habe einfach gesagt, Leute, wie schafft ihr das, früh um 6 aufzustehen, für eure Familien in Arbeit zu sorgen, anständige Familienväter zu sein, einen anstrengenden Job zu haben, mir noch zu helfen und trotzdem noch ein geistlich hervorragendes Leben zu leben. Ich bin beeindruckt von den Männern in unserer Gemeinde, wie sie das schaffen. Wirklich. Und ich glaube, dass wenn Christus vor uns stehen würde, ja, viele Männer, die denken, ich bin nicht so geistlich wie der oder der, Christus euch Beifall geben würde und sagen würde, gut gemacht, treuer und gerechter Diener. Weil die Zeit, in der wir leben, ist herausfordernd. Und ich möchte einfach mal ein Lob, die Frauen kommen bestimmt zum Frauentag wieder dran, ja, aber ein Lob an die Männer geben, ja, die sich so auf eine gottgefällige Art und Weise, ja, mit auf ihre Arbeit Gott ehren, auf die Art und Weise, wie sie ihre Familie führen und wie sie für die Familie sorgen. Und wenn du eine Frau hier in der Reihe bist, wäre es vielleicht jetzt mal angebracht, den Männern einen kleinen Ermutigungsbeifall zu geben. Und dennoch, obwohl ich bewusst bin, ja, dass viele von uns ihr Bestes für Gott geben, ja, und fleißig sind, sollten wir dennoch den Text aus Maleachi nicht an uns vorübergehen lassen und nicht sagen, ja, das waren die bösen Israeliten, die sind sowieso die Schlummis, ja, hat für uns nichts mehr zu sagen. Ich glaube, dass es gut wäre, wenn wir nach Hause gehen würden und wir einfach mal in der Stille vor Gott, ja, wissend, dass er uns nicht ablehnt, sondern dass wir aus seiner Erlösten sind, dass wir ihn einfach mal fragen und fragen, wo, allmächtiger Herr, könnte ich auf eine würdigere Art und Weise für deine Exzellenz und deine Größe leben, als ich es derzeit mache? Und vielleicht sind es nur ein paar Kleinigkeiten. Ich gebe euch ein Beispiel, wirklich nur ein minimales, klitzekleines Beispiel. Es geht doch noch nicht mal so sehr um den Punkt, aber nur als ein Beispiel. Um 10 Uhr. So, okay. Ich sage es gar nicht. Ich sage euch nur das Szenario, wie sich es anfühlen würde zu Zeiten Israels. Die Leviten blasen die Hörner und rufen das Volk Israel zur heiligen Versammlung. Der Tag ist angesetzt und sie sagen, wir suchen das Angesicht unseres Herrn. Und der Tag kommt und die Stunde kommt, die Priester sind versammelt, die Leviten nach der Ordnung Aarons haben ihre Musikinstrumente, das Opfer ist vorbereitet, das Weihrauch steigt schon nach oben, die Trompeten blasen und posaunen und der Vorhof ist zu 40% gefüllt. Und der Rest der Leute kommt mit seiner Kaffeetasse noch auf dem Weg von Galiläa einhergeschlendert. Was würden wir erwarten, dass Gott spricht? Ehrlich, mach das mal. Mach das nur mal als Beispiel. Stell dir mal vor, ist eine Hausaufgabe, ja? Stell dir dich mal vor, du wärst ein Prophet. Und was würdest du in diesem, zu diesem Beispiel dem Volk Israel sagen, die da Kaffeetassen schlendernd noch in Galiläa unterwegs sind, obwohl in Judäa schon längst die Hörner geblasen werden? Ich weiß, was ich schreiben würde. Ich würde sagen, die sollen die Grenzen dicht machen. Und dann ist Schluss aus, alle, die gehören nicht mehr dazu. Ja, da ist für die Türe zugerammelt. Und dann sage ich zu den einen, ihr seid die Heiligen und zu den anderen zu spät. Zack, 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 zack. Okay, ich bin mal gespannt, wie es nächste Woche aussieht. Nein, es gibt Bereiche in unserem Leben. Es war nur ein Beispiel. Es gibt Bereiche nach unserem Leben, ja, wo uns der Prophet hinterfragt. Und wo er uns fragt, gibt es noch Lebensbereiche, wo wir das tun, ja, was er hier sagt. Guckt mal, der Grund dafür liegt zum Beispiel in den letzten Vers. Vielleicht können wir die letzte Folie machen. Aus den letzten Versen. Da heißt es, denn mein Name ist groß unter den Nationen, spricht der Herr der Herrscharen. Denn ein großer König bin ich, spricht der Herr der Herrscharen. Und mein Name ist gefürchtet unter den Nationen. Was ich euch heute so ein bisschen rüberbringen möchte, ist, dass seht ihr, wie Gott repräsentiert wird im ersten Kapitel. Auf der einen Seite wird er repräsentiert als, ich liebe euch, ich bin der Vater. Aber dann auf der anderen Seite wissen wir schon aus dem Kontext der damaligen Zeit, Vater ist nicht einfach nur derjenige, der kuschelt, ja, und der Löwe und Pferdchen spielt, sondern Vater ist eine Respektsperson. Und vielleicht heute nicht mehr in dem Maße, aber in der damaligen Zeit hat man versucht, den Vater zu ehren und die Würde seines Vorfahrens gerecht zu werden. Der Herr ist beides. Der Herr ist derjenige, der dich liebt und der mit dir kuschelt. Aber den Herrn nur als Kuschelfreund anzusehen, ist zu wenig. Es unterrepräsentiert ihn. Gott ist auch derjenige, der groß zu fürchten ist unter den Nationen. Ich habe letzte Woche auf dem theologischen Seminar den Epheserbrief durchgegangen und sind zu Epheser 5 gekommen. Ja? Und den haben wir da so in Griechisch durchgeackert und da steht da in Epheser 5, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Und alle griechischen Studenten saßen vor dem Satz, ja, mein Vater sagt immer, wie die Kuh vor dem neuen Tor, und fragte sich, mein Gott, was heißt das denn, sich einander unterzuordnen, ja, die Ehefrauen ihren eigenen Ehemännern, die Kinder den eigenen Eltern etc. unter der Furcht Christi. Und das Verstehensproblem, das wir uns überhaupt nicht vorstellen konnten, was es bedeutet, in der Furcht Christi sich jemanden unterzuordnen, lag nicht am griechischen Text, weil der ist klar. Sondern das Verständnisproblem ist, dass wir uns überhaupt nicht mehr vorstellen können, Christus zu fürchten. Aber wenn, nein nicht wenn, im Allgemeinen, auch ohne das Wenn, Christus ist ein zu fürchtender Sohn Gottes. Er ist nicht nur der liebevolle Retter, der am Kreuz sein Leben für uns hingegeben hat. Er ist auch der mächtige, gewaltige Beherrscher des Universums, der die Welt richten wird in Recht und Gerechtigkeit, und er ist gerecht zu fürchten. Oder sagen die Leute in der Offenbarung Kapitel 6, umsonst zu den Bergen, fall auf uns und verberge uns vor dem Zorn des Lammes. Ich weiß nicht, wie du das, du musst dir vorstellen, du fährst mal in die Alpen, siehst diesen Riesenteil und sagst, lieber werde ich von so einem Teil erschlagen, als der Person Jesus Christus zu begegnen. Da muss etwas dahinter stehen, dass Jesus trotz seiner Liebe für uns ein mächtig zu fürchtender Gottessohn ist. Und ich wünsche mir beides in der Gemeinde. Ich wünsche mir, dass wir nicht nur die Größe Gottes uns ansehen und seine Liebe vergessen, weil das bringt uns in eine Ferne und eine Distanz vom Allmächtigen. Der möchte, dass wir ihm nahe kommen. Und ich möchte auch nicht, dass wir nur den Kuschelkönig uns ansehen und vergessen, dass er immer noch eine Tatze hat, die, wenn er sie schwingt, mächtig zu fürchten ist. In diesem Sinne, lasst uns einfach heute nach Hause gehen und lasst uns den Propheten Malachi nochmal angucken. Lass uns Gott nahe kommen und sagen, danke, dass du mich liebst. Und gleichzeitig auf seine Stimme hören und ihn fragen, wenn du derjenige bist, der mächtig gefürchtet ist unter den Nationen, dann zeige mir, auf welche Art und Weise ich dir noch würdiger nachfolgen kann. Okay, vielleicht können wir das jetzt gleich so anfänglich machen. Lass uns einfach 2 Minuten in Ehrfurcht vor Gott stehen. Lass uns aufstehen. Vielleicht kann das Lobpreisteam nach vorn kommen. Und lass uns einfach eine Minute der Stille vor Gott stehen und sagen, Gott, dir sei die Ehre in meinem Leben, die dir gebührt. Lass mich auf eine Art und Weise leben, die reflektiert, dass du groß bist und dass ich dich nicht aus Angst, aber aus Respekt vor deiner Größe, dass ich dich fürchte. Vater, wir kommen zu dir, dankbar, dass du unser himmlischer Vater bist, dass du uns liebst. Und wir sagen dir heute erneut, lass uns als ein Volk bekannt sein, das die Größe seines Gottes kennt, in Ehrfurcht vor dir steht. Hilf uns im Alltag, deiner Gegenwart bewusst zu sein. Hilf uns im Alltag, die Wucht deines Seins nicht zu vergessen und in Liebe, in Hingabe, aber auch in Respekt und in Ehrfurcht vor dir zu leben. Das tun wir nicht aus unserer eigenen Kraft heraus, sondern dazu brauchen wir das Wehen, das Initiieren und das Befähigen deines Geistes, auf den wir warten und auf den wir hoffen. Schenk uns das Vorrecht, Allmächtiger, auf eine würdevolle Art und Weise für dich zu leben. Amen.